Wir hatten also diese Reihe über Vorbilder und es gab so einige Diskussionen darüber, zum Teil in Gesprächen mit Leuten, zum Teil haben auch Leute gelbe Zettel an die Pinnwand geheftet mit Kommentaren zu dieser Reihe und da waren sehr unterschiedliche Sachen. Es gab welche, die sagten, es sind immer so Leute, die so hochgehängt sind, die so richtig schwergewichtig sind, da fühlt man sich klein und mickrig und so eine Predigt wird automatisch so ein bisschen moralisch. Dann gibt es andere, die haben gesagt, ja, aber all diese Vorbilder haben ja auch irgendwo ihre Schattenseiten. Darf man überhaupt Leute zu Vorbildern erklären? Und dann gab es natürlich auch Bedenken mit der Auswahl. Warum sind da so viele Theologen bei? Oder warum sind da so viele Männer bei? Man ist natürlich automatisch versucht, das in Korrelation zu bringen zu seinen eigenen Vorbildern, wenn man denn welche hat. Es ist ganz logisch, dass wir sehr unterschiedliche Verhältnisse zu Vorbildern haben und zu dem, wovon wir denken, was ein Vorbild ist. Manche haben vielleicht Vorbilder, weil sie sich ganz bewusst für diese Vorbilder entschieden haben. Andere haben vielleicht unbewusst Vorbilder und andere lehnen das vielleicht ab und sagen, nee, ich will ganz bewusst gar kein Vorbild haben. Die Frage ist, wenn man so jetzt in Deutschland mal guckt, was haben die Deutschen eigentlich für Vorbilder? Was sind so die Idole der Deutschen, wenn man das sagen kann? Wem eifern Menschen in Deutschland nach? Zu wem blicken sie auf? Und es wäre nicht das Internet, wenn es nicht auch dazu eine Statistik gäbe. Und diese Statistik stellt also die Frage, wem eifern wir nach? Zu wem schauen wir auf? Diese Sache ist leider schon ein kleinen Titsch älter, von 2003 ist diese repräsentative Umfrage gemacht worden. Das ist meiner Meinung nach auch eine Erklärung für die eine oder andere Person, wo man jetzt vielleicht sagen würde, okay, so aktuell ist die gar nicht mehr. Und die Frage ist, wer ist auf Platz 1? Wen würden die Deutschen nominieren, von dem sie sagen würde, wem eifern wir am meisten nach, zu wem blicken wir am meisten auf? Nun, es ist meine Mutter. Also nicht meine Mutter, sondern unser aller Mutter. Auf Platz 1 von dem, was Deutsche angegeben haben 2003 als Vorbild, war meine Mutter auf Platz 1. Und das sowohl bei Männern wie bei Frauen als auch Ost und West. Also 2003 spielte bei der Befragung auch nochmal Ost und West eine interessante Rolle. Meine Mutter ist auf Platz 1. Kann man da überlegen, woran liegt das? Da habe ich von irgendeinem tiefen Psychologen so einen Artikel gelesen, der meinte, ja, das läge daran, dass gar nicht die Mutter als so ein vorbildlich handelndes Wesen gesehen würde, sondern dass tief im Menschen der versteckte Wille wäre, zumindest in der jetzigen Generation, dass die Welt so sei, dass sie einen umsorgt wie eine Mutter. Und wenn man also Mutter als Vorbild als Platz 1 hebt, ist das im Grunde genommen nur der versteckte Wunsch für mach alles für mich Welt. Okay, kann man sehen, wie man will. Also Platz 1 ist Mutter. Auf Platz 2 ist auch Mutter, nämlich Mutter Teresa. Und dann hat es sich allerdings mit den Frauen auch schon, weil auf Platz 3 ist mein Vater, unser Vater. Leicht abgeschlagen kann man sich überlegen, wie liegt das mit dem Männerbild zusammen. Aber wir können sehen, ne, Teresa und Mutter ist eng beieinander, beim Vater ist da schon ein deutlicher Abstand. Danach, die nächsten 10 Plätze sind irgendwelche Leute, alles Männer. Ja, zum Glück kam dann auch noch endlich Jesus, Christus. Ich habe nicht genau nachgeguckt, aber ich vermute mal, dass Ost-West da ein gewisses Gefälle gab. Michael Gorbatschow war im Osten irgendwie ein bisschen höher. Also der würde, glaube ich, heutzutage jetzt gar nicht mehr so vollkommen. Jetzt denkt man sich, na gut, eigentlich ist gar nicht so schlecht für so eine ungläubige Welt und für Deutschland, das nicht mehr wirklich ein Land ist, wo christliche Religion mitten im Zentrum steht, ist Platz 10 eigentlich schon nicht schlecht von insgesamt 200 Plätzen. Aber was einen dann zu denken macht, wer ist direkt ganz knallhart dicht hinter Jesus Christus? Günther Jauch und der Dalai Lama. Also bei dem Dalai Lama könnte ich persönlich noch eigentlich was mit anfangen. Aber jetzt Günther Jauch, in welcher Hinsicht soll er mir ein Vorbild sein? Ich weiß das gar nicht so genau irgendwie. Was macht er so vorbildartig? Okay, aber so ist das Leben. So. Also Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Albert Einstein kann ich echt vernachvollziehen. Aber ich finde, Günther Jauch ist, weiß nicht, ist ein bisschen dünn in der Gegend. Aber okay, so ist das. Ihr habt also noch viel zu tun, um auch auf diese Liste zu kommen, wenn 2030 oder so da drauf steht, wer sind die richtigen Vorbilder. Ja, wir sehen also, es gibt sehr viele Vorbilder und im Grunde kann jeder ein Vorbild sein, je nachdem, wer wo ist. Was meiner Meinung nach auch ganz deutlich ist, ist, dass wir, ob wir wollen oder nicht, Vorbilder haben. Weil warum ist Mutti auf Platz 1? Also nicht Mutti Angela Merkel, sondern unsere Mutter. Okay, man kann das unterschiedlich auslegen, aber meine Meinung ist es deswegen, weil unsere Eltern zum Beispiel und insbesondere unter Umständen die Mutter ja eine Bezugsperson ist, von der wir ganz viel lernen. Ob wir wollen oder nicht. Wir reden ganz viel darüber, mein Kind soll später einmal selber entscheiden, aber es ist im Real so, dass wir Eltern für unsere Kinder wahnsinnig viel entscheiden und das noch nicht mal bewusst. Allein schon bei der Essensauswahl ist es so, dass wir unseren Kindern nicht alle Essensmöglichkeiten der Welt präsentieren, sondern das, was es im Konsum gibt. Weil das das ist, was wir mögen und weil das das ist, was bezahlbar ist oder so. Aber wir machen uns nicht die Mühe und sagen, ja, okay, in anderen Ländern der Welt isst man gebackene Skorpione oder frittierte Katze. Ich finde es wichtig, dass ich mein Kind da nicht präjudiziere, sondern es soll selber mal gucken, wie frittierte Katze schmeckt oder so. Nee, wir entscheiden selber. Und von daher ist sozusagen, oder haben wir in unserem Leben, ob wir wollen oder nicht, Vorbilder gehabt. Ist einfach so. Deswegen heißt es ja auch Muttersprache. Warum? Weil das haben wir von jemand übernommen. Keiner hat uns gefragt, welche Sprache möchtest du denn jetzt als erstes lernen? Sondern das kam so. Und das bedeutet auch, dass wir automatisch auch Vorbilder sind. Die Frage ist also nicht, wollen wir ein Vorbild haben oder nicht? Oder wollen wir für jemand ein Vorbild sein oder nicht? Sondern die Frage ist, wollen wir es uns bewusst machen, was für Vorbilder wir haben und hatten? Und wollen wir uns bewusst machen, dass wir Vorbilder sind und uns dann überlegen, wie wir das gestalten? Oder wollen wir es einfach ignorieren und in den Tag hineinleben? In der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Stellen, wo von Vorbildern die Rede ist. Und gerade auch im Neuen Testament gibt es verschiedene Stellen, wo deutlich gemacht wird, dass andere Menschen, dass Gott und Jesus, klar, Logo, aber dass auch andere Menschen Vorbilder für uns sind. Und auch Paulus hat das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass er ein Vorbild ist. Und ich habe mich für eine Stelle aus dem Philipperbrief entschieden, wo Paulus das ein bisschen beschreibt, dass er eine wichtige Vorbildrolle ist. Das ist in dem Philipperbrief Kapitel 3 und daraus lese ich jetzt. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eines. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Wir alle, die wir zu den Vollkommenen zählen, sollten uns das stets vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch auch darüber noch Klarheit verschaffen. Jedenfalls sollen wir an der Überzeugung festhalten, die wir bereits gewonnen haben. Folgt meinem Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Dazu möchte ich euch drei Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke, es gibt keine vollkommenen Vorbilder. Was ich glaube, gerade auch Deutsche ganz, ganz schnell sagen ist, naja, aber so richtige Vorbilder gibt's ja nicht. Alle Vorbilder haben ja irgendwo Dreck am Stecken. Und Paulus sagt ganz klar, folgt meinem Vorbild, aber er sieht sich selber nicht als das perfekte Vorbild. Denn er betont ja in Vers 12, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Paulus fordert also die Menschen in Philippi auf, ihn als Vorbild zu nehmen, obwohl er nicht alles geschafft hat. Vielleicht aber auch möchte er, dass sie ihn als Vorbild nehmen, weil er noch nicht alles geschafft hat. Er aber möchte, dass sie sozusagen ihn als Vorbild nehmen in der Anstrengung daran, etwas zu schaffen und so zu leben, wie Jesus es gerne möchte von uns. Wir brauchen also keine vollkommenen Vorbilder, sondern wir brauchen in dieser Welt und wir brauchen in unseren Gemeinden und in unserem Leben brauchen wir meiner Meinung nach reale Vorbilder. Vorbilder, an denen wir lernen können, wie man Dinge gut tut, aber auch Vorbilder, an denen wir sehen können, wie man es bloß nicht tun sollte. Und ich glaube auch, wir brauchen Vorbilder, an denen man sehen kann, wie gehe ich damit um, dass ich gescheitert bin. Denn gerade an diesem Punkt haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr blinden Fleck. Wir hören ganz viel über Leute, die alles super machen. Wir kriegen in den Medien mit, wie Leute zerrissen werden, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Aber ganz selten wird uns gezeigt, wie jemand, obwohl er voll daneben gehauen hat, aufsteht, seine Kraft zusammensammelt und wieder anfängt, neu den Weg zu gehen, von dem er denkt, dass es richtig ist. Und wenn wir realistisch sind mit unserem eigenen Leben, ist doch das eigentlich der wichtigste Punkt des Lebens. Nicht alles richtig zu machen, nicht zu sehen, wie man scheitert, sondern zu sehen, wie, wenn wir gescheitert sind, wie wir wieder aufstehen. Wie könnten Kinder jemals laufen lernen, wenn sie nach dem ersten Hinfallen sagen würden, na ja gut, jetzt bin ich gescheitert, ich lasse es. Und das macht Paulus hier ganz deutlich. Er sagt ganz deutlich, ich habe noch nicht alles geschafft. Es ist noch nicht alles vollständig da, aber nehmt mich trotzdem zum Vorbild. Und manchmal gibt es so eine Tendenz, auch in christlichen Gemeinden, Leute wahnsinnig hoch zu jubeln, so als Superpastoren, Superpfarrerinnen, als Leute, die voll im Geist sind und so. Und wenn diese Leute dann diesem Druck des beinahe voll Heiligseins nicht mehr standhalten und irgendwas machen, was nicht gut ist, dann werden die fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und dann tritt man noch drauf. Und dann können diese Leute sich nirgendwo mehr sehen. Deswegen, es gibt keine vollkommenen Vorbilder und das ist eigentlich richtig gut. Der zweite Gedanke, warum ist Paulus als Vorbild so wichtig? Nun, wir leben in einer Tradition, wo wir schon ziemlich genau wissen, was so christlich ist und was nicht. Okay, es gibt unterschiedliche Tendenzen, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, aber wir haben uns schon auf eine Menge Sachen geeinigt und festgesetzt. Die Lage der ersten Christen war gar nicht so einfach. Da gab es viele unterschiedliche Entwürfe von, wie Christentum auszusehen hat. Auch sehr unterschiedliche Auslegungen, was Theologie betrifft. Zum Beispiel, welche Rolle Jesus Christus ist. Ob Jesus Gott ist oder ob Jesus Mensch ist oder wie man das verstehen soll. Und viele behaupteten in der damaligen Zeit, Originalsprüche von Jesus zu kennen. Und das war gar nicht so einfach für die ersten Christen, das zu unterscheiden. Also es war in dieser Zeit, in der Paulus seine Briefe geschrieben hat, für Christen nicht leicht, den Weg zu finden, weil sie gingen ja diesen Weg quasi als Erste. Wir latschen durch seinen 2000 Jahre lang ausgetretenen Kanal und unsere Anstrengung ist, mal ein Stückchen in diesen Kanal links oder rechts abzubiegen. Die ersten Christen hatten sozusagen eine weite, breite Fläche vor sich und mussten überhaupt erstmal den ersten Weg treten. Und in dieser Situation sagt Paulus, nehmt mich zum Vorbild und die Leute, die so leben, wie ich das beigebracht habe. Paulus hat einen Weg gefunden für sich und ist der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Und deswegen in all diesen Irrungen und Wirrungen und Strömungen, die es im frühen Christentum gibt, sagt Paulus, lasst euch nicht von jedem Kram irgendwie über den Tisch ziehen. Lauft nicht jeder Kuh im Dorf nach, wenn eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dann hinterher, sondern nehmt mich als Vorbild. Macht einfach das. Und genauso erwähnt er nicht nur sich als Vorbild, sondern sagt in Vers 17, nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Auch diese Menschen sind nicht Vorbilder, weil sie alles voll richtig machen, sondern weil sie sich für ein Leben mit Gott entschieden haben und einen Weg eingeschlagen haben. Und man sehen kann, so kann es gehen, so kann man leben. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und für meine eigene christliche Sozialisation ist es so, dass es Dinge gibt, die mich bis auf den heutigen Tag geprägt haben aus der Gemeinde, wo ich hergekommen bin. Und das ist wie in so einer richtigen Familie. Manches davon würde ich gerne loswerden, weil ich denke, das muss jetzt nicht sein irgendwie. Ich bin weiter und es kommt immer wieder hoch. Aber bei anderen Dingen bin ich total froh, dass ich das gelernt habe. Und das ist fest in mir drin. Und ich bin stolz darauf, das weitertragen zu dürfen. Und diese Leute, die für mich Vorbilder waren, wussten das zum Teil gar nicht. Die haben das gar nicht wahrgenommen. Die haben das gar nicht gecheckt, was es da für Leute gab. Was weiß ich, ne, im CVM Jugendleiter, ne, 18 Jahre gerade mitten im Abi, war für mich voll das Vorbild irgendwie. Und der hat das gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil der hat andere Sachen zu tun gehabt, ne. Der musste gerade sein Abi fertig machen, musste sich dann fürs Studium entscheiden, auch noch so ein komisches wie Mathe, und hat gerade seine erste Freundin gehabt oder so, ne. Was das so ein 14-jähriger Bengel ihn als Vorbild ansieht, hat er gar nicht wahrgenommen. Aber der ist für mich ein Vorbild gewesen. Und deswegen, wir brauchen solche Leute. Paulus ist wichtig als Vorbild. Andere Menschen, wir sind Vorbild. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht wahrnehmen. Und wir müssen gar nicht das Bombenvorbild sein, sondern einfach nur eine Möglichkeit, wie es geht. Oder später, wie ich ins Studium gekommen bin, kam für mich dann irgendwie die Schwelle, wo man so langsam heiraten muss irgendwie. Ich habe auch eine Frau kennengelernt, bei der ich mir das unter Umständen vorgestellt habe. Aber alle Leute, die so geheiratet haben und dann ein Kind gekriegt haben, sind dann so abgespießt. So die haben da eine Schrankwand gehabt und dann war Ende irgendwie. Und das war mir irgendwie unheimlich, weil ich wollte ja irgendwie anders sein irgendwie, ne, so cool sein und so. Und spätestens, wenn du ein Kind hast, ist das echt nicht mehr drin. Und dann habe ich zufälligerweise in Marburg jemanden kennengelernt und den habe ich nur noch 3 Monate kennengelernt, weil danach ist er nach Amerika gegangen, was eigentlich auch cool ist, ne. Aber das habe ich nie irgendwie hingekriegt. Aber irgendwie, der war irgendwie cool drauf, obwohl er verheiratet war, obwohl er ein Kind hatte. Und der hatte ja keine Schrankwand. Aber die Wohnung von dem war cool eingerichtet. Und den habe ich nur 3 Monate kennengelernt, aber der hat mir die Angst genommen davor, den nächsten Schritt zu gehen. Aus diesem Single-irgendwie-Leben rauszugehen in eine andere Art von Verantwortlichkeit. Das weiß der auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut wäre, wenn ich ihm das erzählen würde. Das würde ihn belasten. Wir brauchen Vorbilder. Okay, der dritte Gedanke, und das ist der Nachschlag. Eigentlich ist die Predigt schon lange genug und habe genug gesagt. Aber als ich den Text nach so übergegrübelt habe und eigentlich happy war, kam mir dann auf einmal folgender Gedanke, nämlich der Vers 15. Da heißt es dann, wir alle, die wir zu den Vollkommenen zählen, sollten uns das stets vor Augen halten. Da habe ich jetzt gedacht, eben redet Paulus davon, dass er es noch nicht gepackt hat. Dass er noch auf dem Weg ist, dass er es ergreifen muss und dass die anderen sich ihn als Vorbild nehmen sollen. Und dann spricht er von sich und den Philippern als wir die Vollkommenen. Und das finde ich schon für so einen Christen eine krasse Aussage. Ich meine, das steht ja dagegen, dass der Mensch Sünder ist von Anfang an oder so, wenn da jemand sagt, ha, wir die Vollkommen. Ich meine, was würdet ihr sagen, wenn wir jetzt eine Untergruppe in dieser Gemeinde bilden, so einen neuen Hauskreis, und wir nennen diesen Hauskreis nicht mitten in Freiburg oder Frauenhauskreis oder H2O, sondern wir würden ihn nennen die Vollkommenen. Ich meine, wer würde da mitmachen wollen? Wer dürfte mitmachen? Also das hat mich irgendwie dann doch verunsichert. Ne? Wie ist das mit diesem Vollkommenen? Was soll das sein? Und dann habe ich in den einen oder anderen Kommentar geguckt und habe das auch nicht irgendwie so richtig, das war für mich dann auch nicht so schlüssig. Da wurde dann irgendwie erklärt, ja, im Griechischen ist die Partizipkonstruktion irgendwie und so. Und da habe ich so an Ockhams Rasiermesser gedacht. In dem Moment, wo es anfängt, richtig kompliziert zu werden mit den Erklärungen, da bist du meistens schon auf dem Holzweg. Aber zum Glück habe ich dann eine Idee gehabt, und das ist meine persönliche Interpretation, wie man das verstehen kann. Kann vollkommen anders sein, Paulus kann es vollkommen anders gedacht haben, aber vielleicht, falls ihr auch darüber stolpert und das komisch findet, dass Paulus sich da vollkommen nennt, vielleicht ist das für euch auch eine angemessene Erklärung. Also am Anfang des Kapitel 3 erzählt Paulus, was für ein krasser Jude er war, dass er alles richtig gemacht hat und dass bei ihm alles tipptopp war. Und dass er, obwohl alles tipptopp war und alles in seinem Leben richtig wie am Schnürchen lief, von der Beschneidung am ersten Tag an bis überhaupt, dass er das alles abgelegt hat und Christ geworden ist. Und dass er jetzt einen so harten Schnitt gemacht hat, dass er gesagt hat, die ganze jüdische Gesetz und so ist nicht mehr relevant. Relevant ist nur noch das Leben aus dem Glauben. nur noch das Leben aus der Vergebung. Ich kann mir mein eigenes Leben nicht gerecht gestalten, auch wenn ich alle Gesetze befolge. Und er sieht im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, auch im Gegensatz zu den Philippern, dass es viele Gemeinden gibt, die irgendwie dann doch noch auf diesen halbjüdischen Zug aufspringen und sagen, ja, Jesus ist super, aber wir müssen auch die Gebote des Mose halten, die ganze Tora, wir müssen beschneiden, wir müssen unseren Kühlschrank aufteilen in unterschiedliche Bereiche und so. Das muss alles mitgesehen werden. Und da waren die Philipper stolz drauf und da ist Paulus stolz drauf, dass bei den Philippern diese Idee nicht durchgekommen ist, sondern dass sie sich ganz auf Jesus Christus konzentriert haben. Und in dem Sinne ist Paulus jetzt sozusagen der vollkommene, voll richtig gute Christ. Er ist nicht auf die Falle reingefallen, nochmal mit dem jüdischen Gesetz wieder anzufangen, sondern obwohl er sein ganzes Leben erstmal für das jüdische Gesetz gegeben hat, hat er es sozusagen abgegeben, um sich auf Jesus zu konzentrieren. Und bei den Philippern sieht er das auch so. Die haben auch all ihre Vorstellungen, die sie vorher hatten, ob heidnische, ob jüdische, abgegeben und haben sich voll auf Jesus Christus konzentriert. Und in so einer Situation kann man natürlich dann auf die Judenchristen, die noch mit den jüdischen Geboten rumdoktern, kann man auf die runtergucken und sagen, naja, ne, wenn du mal so richtig Christ wärst, so wie wir, dann würdest du sehen, es wäre besser, so zu leben wie wir. Und in dieser Situation sagt er, hey, wir vollkommen, die wir meinen, dass wir alles draufhauen, denkt daran, wir haben noch nicht alles ergriffen, sondern ich bin noch gerade dabei. Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles schon erreicht habe oder dass ich bereits am Ziel bin. Ich laufe auf das Ziel zu, aber ich habe nicht alles erreicht. Das heißt, meine Interpretation von diesem Vollkommen wäre, dass Paulus das in ironischer Weise verwendet, indem er sagt, ja, wir halten uns vielleicht für vollkommen, weil wir meinen, wir sind jetzt auf dem richtigen christlichen Weg im Gegensatz zu den anderen Möglichkeiten, die wir als Irrlehrer ansehen. Aber wenn wir ehrlich sind, auch wenn wir vielleicht ein Stück was gut verstanden haben, wir haben es doch trotzdem noch nicht gepackt und können gegenüber anderen Christen auftreten und sagen, hey, guckt uns an, wir haben den Heiligen Geist mit den Löffeln gefressen. Sondern wir alle sind letzten Endes darauf. Und dann kritisiert er die Philipper nicht in der Art und Weise, dass er sagt, naja, okay, das muss ich euch mal sagen, ihr seid gar nicht so super, wie ihr denkt. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch darüber noch Klarheit verschaffen. Das heißt, er sagt, weißt du, falls ihr wirklich so total überzeugt von euch seid, wenn ihr euer Leben auf Gott ausgerichtet habt, wird Gott euch da schon zurechtbiegen. Ich muss ja gar nicht an euch rumnörgeln und meckern, sondern wenn ihr in Gemeinschaft mit Gott lebt, wird Gott euch das noch klären. Er wird euch das erklären. Ich habe da voll Vertrauen. So wie ihr in Feuer versucht, Christen zu sein, wird Gott zu euch reden und ihr werdet schon auf den Trichter kommen. Ich muss da gar nicht viel nörgeln. Ich möchte euch nur schon mal darauf hinweisen, ne? Wir, die wir vollkommen sind, auch wir haben es nicht richtig gepackt, sondern wir sind alle noch dabei, was zu schaffen. Okay, das war die Predigt. Das war jetzt der Nachschlag. Vielleicht ist euch gar nicht das Vollkommen so aufgestoßen. Jetzt lasst uns Zeit nehmen, Gott zu loben. Und wir beginnen mit dem Lied Mittelpunkt, was davon handelt, dass wir Jesus Christus zu dem Mittelpunkt unseres Lebens machen wollen. Und das ist ja eigentlich genau das, was Paulus dort als Sehnsucht in seinem Leben beschreibt, wenn er sagt, da laufe ich hinterher, dass das richtig kommt.